Ja, ihr Lieben, erstmal guten Tag. War wieder schön, bei euch zu sein. Das Ganze fängt an mit Johannes Evangelium Kapitel 15. Die Verse 9 bis 11. Wir werden noch mehrere Bibelstellen heute haben, aber damit erstmal beginnen. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. So ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also wie mich der Vater geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und dass der Vater den gehorsamen Sohn geliebt hat, das ist verständlich. Er ist der Sohn, dem der Vater wohlgefallen hat. Aber dass du, der Sohn, ebenso tief und fest uns liebt, das können wir nur als eine Tatsache sehen, die uns immer neu überwältigt und verwandelt. Der Sohn ist der vom Vater Geliebte, weil er dessen Auftrag ausführt und in seinem Sterben für Gottlose, für Sünder, Feinde, Gottes Liebe ins Licht stellt. Das ist der entscheidende Punkt. Er liebt uns nach dem Maßen in der Kraft der Liebe, mit der der Vater ihn geliebt hat. Und er sagt, bleibt in meiner Liebe, mahnt Jesus uns. Sein Leben war ein Leben des Gehorsams. Es war keine Last, es war keine Not, nein, er tat den Willen seines Vaters. Und so ist es auch für den Jünger, für den Nachfolger nicht eine harte Zumutung, Jesu Gebote zu halten. Es ist auch für ihn und uns sein Leben. Und Paulus sagt in Galater 2,20, ich lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Und Jesus meint nicht, seinen Jüngern eine schwere Last auferlegt zu haben, unter der sie nur seufzen können. Nein, die Freude soll in ihnen bleiben. Und solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Ich weiß nicht, wann euch das letzte Mal so, die Kinder sollten jetzt hüpfen, ne? Uns war etwas schwieriger, die Kinder haben gerne gehüpft. Wie ist es dann mit unserem Hüpfen vor Freude, weil Jesus Christus da ist? Also im Leben eines jeden Menschen gibt es viele wichtige Fragen, das wissen wir. Schon in der Jugendzeit beginnen sie und begleiten ihn durch das ganze Leben hindurch, bis zur Sterbestunde. Und welch eine wichtige Lebensfrage ist die Berufsentscheidung. Entscheidende Fragen drängen sich auf im Familienleben, im Geschäftsleben. Die wichtigste aber ist eben die Ewigkeitsfrage. Viele tun die weg, aber nein, das ist die wichtigste. Und die müssen wir uns auch immer wieder neu stellen. Und die ist nur zu beantworten mit Jesus Christus. Er sprach von dieser Freude, von dieser bleibenden Freude. Das ist doch das Entscheidende. Dass er auf dem Weg nach Golgatha war, sein Sterben vor Augen, und er wusste genau, was ihn erwartete. All das Schwere, was ihm begegnen würde, wusste er im Voraus, und dennoch redete er von seiner Freude. Er hat nur einen Wunsch, dass diese seine Freude im Leben der Jünger, der Nachfolger, zu einer vollkommenen Freude werde. Jesu Freude bestand darin, in dem Einssein mit dem Vater. Unsere Freude kommt mit dem Einssein in ihm. Immer wieder versucht der Widersacher, der Fürst der Finsternis, die Freude im Leben der Kinder Gottes zu stören. Er kann es nicht mit ansehen, wenn wir uns freuen, wenn Gläubige sich fröhlich fühlen. Ganz praktisch, kannst du dich freuen, wenn ein anderer Freude erlebt hat und berichtet und kommt Neid auf? Ich denke, der eine singt besser wie ich, ist kein Problem, aber gut, es gibt andere Dinge, der kann das besser. freue ich mich, dass dem anderen das gelingt. Da fängt er doch schon bei uns an. Und bei Jesus Christus und in Jesus Christus entsteht etwas Neues. Von Gott geschenktes Leben. Wenn ein Mensch sich ihm ganz ausliefert, wenn er aus seinem nur religiösen Leben herauskommt, dann wird es ein Leben der Freude, auch wenn nicht alles glatt läuft, nach meinem Wunsch. Und das ist doch gut so. Wenn Jesus Christus der Grund unserer Freude ist und wir in innigster Gemeinschaft mit ihm stehen, dann schöpfen wir aus ihm wie aus einer Quelle. Wir haben dann eine bleibende Freude. Meine Freude gebe ich euch. Wie gut, dass es nicht heißt, eine Freude. Nein, es heißt, sondern meine Freude gebe ich euch. Willst du jetzt still werden und dich fragen, ist Jesu Freude auch meine Freude? Da gibt es ja nur ein Ja oder ein Nein. In der Bibel gibt es kein Remis oder Unentschieden wie im Sport. Es gibt keinen Mittelweg. Wenn Jesu Freude, die unabhängig ist von den Verhältnissen, die in jeder Lage, ist diese Freude unwandelbar. In gesunden und kranken Tagen, in Not und Trübsal, in Freude und Leid. Und auch im Leiden kannst du dann auch eine Freude erfahren. Und man hat schon oft bei Kranken eine Freude erlebt, die die Gesunden nicht hatten. Also bei Reichtum und Armut, und diese Freude von Jesus ist unvergänglich, weil Jesus selbst der unwandelbare und unveränderliche ist. Im Hebräerbrief heißt es Jesus Christus gestern, heute und alle Ewigkeit. In Verbindung mit Jesus haben wir eine Freude, die auch in dunklen und schweren Tagen zum Ausdruck kommt. Der Psalm 73, der begeistert mich immer so. Da ruft der Schreiber Asaf aus, das sind natürlich Worte, die müssen wir erstmal überlegen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib, Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Überlegen wir mal, was das für eine Aussage ist. Und die kann man ja selber nachlesen. Asaf hat es ganz praktisch erlebt. Er war so voll von Frust und Leid. Er wusste nicht mehr ein noch aus. Er hatte überhaupt keine Freude mehr. Und dann hat er erlebt, wie Gott ihn aus den Tiefen herausholte. Der Mensch kann sich nicht selbst aus dem Sumpf holen. Und dann sagt er zum Schluss noch, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Hat das ganze Elend gehabt und dann denkt er, Mann, nur Gott kann mich da rausholen. In Nehemia 8,10 steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Steht so viel. Ja, was machen wir damit? Ist es wirklich? Und was bleibende Freude ist oder bedeutet, sehen wir auch an dem Apostel Paulus. Und da lese ich uns einen Text vor, der ist etwas länger, aber wir haben ja Zeit. Und zwar aus Apostelgeschichte 16, ab 16. Es geschah aber, da wir zu dem Gebet gingen, dass eine Magd uns begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist und trug ihren Herrn viel Gewinn zu mit Wahrsagen. Und die folgten allenthalben Paulus und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verkündigen. Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat das Wehr und er wandte sich um und sprach zu dem Geiste, ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Da aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung ihres Gewinns ausgefahren war, nahmen sie Paulus und Silas, zogen sie auf den Markt vor die Obersten und führten sie zu den Hauptleuten, sprachen, diese Menschen machen unsere Stadt irre und sie sind Juden und verkündigen eine Weise, die nicht in Ordnung ist. Ich kürze etwas ab. Aus diesem Grund kamen sie jetzt, wurden sie geschlagen, kamen sie ins Gefängnis, Vers 23, und geboten dem Kerkermeister, dass er sie wohl verwahrte. Ja, und der hat nichts anderes gemacht, hat sie ins Gefängnis getan, was seine Pflicht war, und legte ihre Füße in den Stock. Und dann kam die Mitternacht und da beteten Paulus und Silas und lobten Gott und das hörten sie die Gefangenen. Da kamen Erdbeben, es bewegten sich die Grundfesten des Gefängnisses, die Türen sprangen auf und alle Alles war in Ordnung. Die Ketten waren weg und so weiter und so fort. Und dann ein Stück weiter, der ist jetzt erschrocken natürlich, der Aufseher, denn er lebt ja mit seinem Kopf, muss er ja da für haften, dass keiner ausbüchst. Und dann heißt es im Vers 30, da führte er sie heraus und sagte, liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Da wollte ich jetzt nämlich eigentlich nur hin. Und mit dem Wahrsagen, ihr Lieben, das ist ja keine Sache, die so einfach so daher ist. Nein, das ist Gott ein Gräuel, kann man in 5. Mose 18 nachlesen. Und wir haben das im Fernsehen ja jeden Tag. Den Wahrsager jede Menge drin. Nein, das ist es. Und weil die jetzt ihren Gewinn, die war jetzt unbrauchbar, die konnte jetzt nicht mehr wahrsagen. Und das war der Grund, warum sie in den Knast mussten. Und dann geht es eben drum jetzt auch weiter. Sie hatten Freude, was sie erlebt hatten. Das sollten die Mitgefangenen hören. Und deshalb sangen sie und lobten Gott. Verrückt, oder? Bist du auch so verrückt? Durch Jesus von der Finsternis ins Licht verrückt? Ich bin gerne verrückt in diesem Sinne. Sie waren in den Stock gelegt. Was heißt das denn jetzt? Es war eine schmerzhafte Qual. Kopf, Hände und Füße, die wurden des Opfers festgehalten, die in einziges Stück Holz eingeschnitten waren. Und da mussten sie jetzt hin. Schmerzen, ohne Ende. Und jetzt singen die. Ist doch klar, dass die sagen, das stimmt aber nicht. Wieso singen die? Und drum ist das mich immer für mich so eine Begeisterung. Sie waren eingeliefert und die sich trotz der schweren Lage freuen konnten. Trotz der schweren Lage. Weshalb konnten sie singen? Weshalb hatten sie eine Freude? Weil sie wussten, wir sind in Gottes Hand. Wir sind in Gottes Hand. Und da wollen wir doch auch lernen, alle Zeit fröhlich zu sein. Dann muss es uns von Tag zu Tag Bewusstsein kommen, ich stehe in meines Herrn Hand. Was hätte ich gemacht oder wir? In dieser Lage auch fröhlich gesungen? Woher nahmen sie die Kraft? Paulus stand über all dem, arbeitete er für den Herrn und war darauf bedacht, das Reich Gottes zu bauen. Dadurch war seine Freude unabhängig von den äußeren Umständen. Und darauf kommt es doch an, dass wir über den Dingen des täglichen Lebens stehen, dass wir eine Kraft in uns haben. Und wer das gelernt hat, der weiß, dass die rechte Freude der Kinder Gottes nicht von den Verhältnissen abhängig ist. Ich weiß, dass viele sagen, wenn meine Umgebung anders wäre, am Arbeitsplatz und wo immer, wenn sich die Verhältnisse ändern würden, ja, dann könnte ich das nachvollziehen und mich von Herzen freuen. Aber wenn wir warten wollen, bis sich alles verändert, werden wir auf dieser Erde wenig Freude haben. Nein, wir sollen uns alle Zeit in dem Herrn freuen. Und wer sich im Leben und Sterben in Christus geborgen weiß, der kann sich wirklich alle Zeit freuen. Wenn wir eine Rückschau halten, so müssen wir vielleicht sagen, die Menschen haben uns nicht angesehen, dass wir alle Zeit fröhliche Leute sind. Wir sollen beweisen, welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Du hast uns die Schuld vergeben. Und wie hast du uns geführt? Wie hast du uns geleitet? Immer wieder versuchte er, uns zu segnen und zu stärken. Sollten die Nachfolger Jesu nicht ein Beweis sein dafür, welch eine Gnade es ist, in Christus geborgen zu sein? Wir haben das Lied vom Hirten eben gesungen. Darum seid allezeit fröhlich. Es ist Wahrheit. Wir haben eine Freude, die niemand von uns nehmen kann. Ja? Ich möchte uns ein Lied nicht singen, vorlesen. Also ganz sitzen bleiben. Keine Panik. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Kein Name so hoch. Nur er ist der Herr. Er teilte die Fluten vom Roten Meer und hat auch heute noch dieselbe Kraft. Nichts ist ihm zu schwer. Es ist Jesus, der deine Lasten kennt. Jesus, der dich sein Kind nennt. Ja, Jesus, der nie dich lässt allein. denn er trug am Kreuze deine Last, die du selbst verschuldet hast. Und er wird immer bei dir sein. Ja, das ist Freude, unaussprechliche Freude, in Jesus Christus geborgen zu sein. Er ist mein Hirte und ich kann ihm vertrauen. Er hat versprochen, immer bei mir zu sein. Ja, das ist Freude, in Jesus Christus geborgen zu sein. Und das ist erlebbar. Das müssen wir einfach so sehen. Und das ist einfach ein Mutmacher. Nochmal zu Apostel Paulus, der im Rom-Gefängnis sitzt und den Brief an die Philipper schreibt. Er wartet auf den Tod durch den Henker. Gerade in dieser Zeit schrieb er an die Gemeinde Philippi. Es ist ein Freudenbrief, so möchte ich ihn nennen. Selbst im Gefängnis denkt er nicht an sich, sondern an die Gläubigen. Und er schreibt freudig dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Was könnten wir doch für reiche Leute sein, wenn wir uns das immer wieder sagen? Jesus schenkt dir und mir seine Freude und sie soll in meinem Leben zu einer bleibenden Freude werden. Hat es uns vielleicht an dieser bleibenden Freude gefehlt, seit wir in der Nachfolge Jesu stehen? Haben wir durch die Gemeinschaft mit ihm Freude und Glücklichkeit erlebt? Oder müssen wir feststellen, dass uns stets durch die geringste Schwierigkeit die Freude genommen wurde? Wenn es so war, dann hatten wir die bleibende und echte und wahre Freude noch nicht in unserem Leben. Zum Beispiel, wenn früher mein Verein verloren hatte, dann war ich todtraurig, konnte nichts essen, lief tagelang mit einem langen Kinn rum. Ist nicht zu verstehen, aber es war so. Ja, das muss man einfach so, ne? Wie kann so etwas sein? Aber ihr Lieben, ich kann heute noch den Kopf schütteln, aber ist so. Und auch heute gibt es viele, die zornig und aggressiv und gewalttätig werden. Sich besaufen, alles anpöbeln und so weiter. Wenn gewonnen wurde, war Freude angesagt, oder wie lange hielt diese sogenannte Freude? Wenn du Jesus hast, den Sinn des Lebens, ein Fundament, wo man Halt hat, egal was dir geschieht, hast du den Grund einer wahren Freude, die anders ist als zum Beispiel Fußballfreude. Und trotzdem darf man sich freuen, wenn dein Verein gewinnt, egal welche Sportart, nur das ist nicht das Wichtigste. Die Hauptsache ist eben die Gottessache. Selbst die größten Sportler sterben mal. Und dann, sage ich, deckelst du aus, was jetzt? Und diese Frage stelle ich dir auch. Ich habe selbst Fußball gespielt und gerne. Aber die größte Freude habe ich doch erlebt, als ich ein Ja zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus sagte. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und es ist ja so, als die Bekehrung geschehen ist, bin ich so durch die Stadt gegangen. Die Leute haben mich angeguckt, hellen Klatsch. Ja? Aber die Freude ist geblieben. Ich gehe heute nicht in Frankfurt zurück über die Straße, wenn ich nach Hause gehe. Aber da drin ist eine Freude. Und dann habe ich etwas festgestellt. Ich habe jetzt vieles erlebt. Ich habe die Bibel gelesen, war ja neu, war begeistert. Mensch, und das stimmt auch. Und da, boah, Mann, das habe ich all Jahre nicht gewusst. Und jetzt auf einmal, da wird das Wort lebendig und du kannst gar nicht anders und willst es anderen erzählen. Die gucken sich zwar an wie ein Auto, aber es spielt keine Rolle. Dann hast du dies und das erlebt. Und dann willst du das in der Gemeinde erzählen. Und dann sagst du das Geschwistern, die jahrzehntelang Christ sind. Dann sagen die, das vergeht. Wow. Das vergeht. Darf doch nicht wahr sein. Zum Glück ist das nicht passiert. Jedenfalls bei mir nicht. Und da habe ich festgestellt, vielleicht liegt es auch daran, dass manche Christen keine Erfahrung machen. Dass sie zwar religiös sind, sie gehen in den Gottesdienst und sitzen den ab und gehen wieder nach Haus und nächsten Sonntag kommen sie wieder. Ich hoffe, dass das hier nicht so ist. Einige kenne ich auch, und dann weiß ich, das ist auch nicht so. Aber wenn du doch Erfahrungen mit Jesus machst, wenn du eine Freude erlebt hast, boah, da kannst du doch gar nicht anders. Und das wünsche ich uns einfach. Jetzt habe ich noch etwas, eine Bibelstelle. Ich kann nicht anders, entschuldigt, aber Wir haben in 2. Korinther 4,7, wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Boah. Paulus lässt uns doch hier an seinen inneren Kämpfen teilnehmen. Wir Christen haben auch Kämpfe, ist doch normal. Es ging bei ihm und geht bei allen Gläubigen immer wieder durch schwere Demütigungen hindurch. Es zeigt sehr deutlich die Risse auf in den tönernden Gefäßen. Ja? Aber das alles wird bei ihm zu keinem Klagelied über die Erbärmlichkeit des Lebens, sondern ein Siegeslied, Freude auf seinen Herrn und seine Arbeit an den Menschen. Wohl äußerer Kampf und mancherlei innere Not und doch tägliche Erneuerung und ein herrliches Ziel. Und demgegenüber die ganze Bedrängnis doch wieder klein wird. Und in den Tongefäß, da wurden ja früher sehr wertvolle Dinge aufbewahrt. Wir hatten ja noch nicht die Stahlschränke und so was alles. Und das Tongefäß ist ja wertlos, zerbrechlich, vielleicht schon abgeschabt und rissig. Und wer es von außen sieht, der bemerkt nichts von dem Schatz, den es in sich birgt. Und so sieht auch Paulus mit seinem Leben äußerlich betrachtet wie ein solches Tongefäß aus. Von Herrlichkeit ist da nichts zu sehen. Und doch liegt es in diesem Tongefäß der unermessliche Schatz des Evangeliums. Und das ist aber nicht zufällig so. Es hat seine ganz positive Bedeutung. Jetzt ist keine Verwechslung mehr von Gefäß und Schatz möglich. Das Wirken des Paulus zeigt eine überragende Größe der Kraft. Aber weil Paulus selbst dieser unansehnliche, von Leiden gekennzeichnete Mann war, wird unübersehbar deutlich, diese Kraft stammt nicht aus ihm. Sie gehört und kam von Gott und bezeugt darum nur Gottes Herrlichkeit. Wissen wir eigentlich noch, wie reich wir in unserem Herrn sind? Wie reich wir in unserem Herrn Jesus sind? Oder haben wir das vergessen? Dann lass uns umkehren. Warum haben wir keine bleibende Freude? Weil wir uns von nichtigen Dingen beeinflussen lassen. Das und dies. Wenn wir aus der Quelle der bleibenden Freude schöpfen, aus ihm, unseres Schatzes, des Tongefäßes, des Lebens, hört alles auf, was uns die Freude raubt, dann ist auch die Einsamkeit nicht mehr drückend. Und diese bleibende Freude wird dann zu einer vollkommenen Freude in unserem Leben und zunehmen an innerer Kraft. Wenn Christus unser Ein und Alles ist, dann gehen wir nicht ängstlich durch unsere Tage. Wir sind getrost, weil wir wissen, ich lebe für Christus und schöpfe aus ihm die Kraft und die Freude, die ich brauche. Eine bleibende Freude wirkt auch ansteckend auf andere und ist richtungsweisend. Es gibt eine ewige Freude. Der Herr sagt, ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und diese Freude gehört dann zur ewigen Freude. Und ewige Freude, die ist halt nun da, wo es keine Sünde und keinen Schmerz mehr gibt. Ewige Freude, wo es kein Jammer und alles Herzeleid vorbei. Ewige Freude ist dort, wo man keine Särge mehr braucht, keine Gräber schaufelt, wo man keine Tränen mehr weint und nie mehr Abschied nimmt. Wo der Tod aufgehoben ist, wo das Halleluja der Erlösten gesungen wird. Wo man den König der Liebe anbetet. Ewige Freude wird dort sein, wo jeder der Erlösten das Lied des Lammes anstimmt. Ewige Freude dann wird uns sein wie die Träumenden. Wir werden frei sein von Zittern, von Zagern. Unser Mund wird voll Lachen sein, unsere Zunge voll Rühmen sein. Das schon hier unten. Willst du nicht Teilhaber dieser Freude werden? Aber wem ist sie verheißen? Wem ist diese Freude verheißen? Höre, eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wir sehen, dass diese Verheißung denen gilt, die schon hier auf Erden ihre Freude am Herrn haben. Wem der Herr hier gleichgültig ist, der wird auch keine Himmelsfreude erleben. Er aber unter dem Kreuz auf Golgatha sein Leben niederlegt und erfahren hat, was der Herr sagt. Also sage ich euch, wird Freude sein im Himmel vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt. Dem gilt dieses Wort. Eure Freude wird niemand von euch nehmen. In der Herrlichkeit wird der Herr doch Mittelpunkt aller Freude sein. Dort erleben wir, und doch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. In unserem Text beschreibt Jesus dieselbe Tatsache der engen Gemeinschaft mit ihm und einem zweiten Bild. Er nennt die Jünger seine Freunde. Seine Freunde. Im Gegensatz zu Sklaven, die das eigentliche Wollen und Denken ihres Herrn nicht kennen und darum nur gehorchen müssen. Er hat sie zu seinen Freunden gemacht, erwählt und schenkt ihnen die Freude, die daraus erwächst und immer größer wird. Sie dürfen ihn betend suchen und werden empfangen, was sie brauchen. In ihm bleiben sie und das Wichtigste einander lieben und seine Nähe immer wieder neu suchen. Und im Psalm 145, 18 steht ja, der Herr ist nah allen, die ihn anrufen, die ihn ernstlich anrufen. Viele von uns kennen Bücher von dem Pastor Wilhelm Busch, der schon beim Herrn ist, der Pastor aus Essen. Er schreibt, als ich vor einigen Jahren Pfarrer in einem Bergarbeiterbezirk wurde, ging es da schrecklich zu. Eines Tages hörte ich von einem Arbeiter, der auf der Zeche unter Tage verunglückt war. Ein Stein war ihm ins Kreuz gefallen und nun war er querschnittgelähmt, ohne jede Hoffnung auf Besserung. Schrecklich, nun besuchte ich ihn, aber dieser Besuch war fürchterlich. Ja, es war der fürchterlichste Besuch, den ich erlebt habe. Die Bude war voll mit Kumpels, die Schnapsflaschen standen auf dem Tisch, der Gelähmte saß in seinem Rollstuhl und als ich reinkomme, hielt ein lautes Gebrüll an. Du schwarze Drossel, bleib draußen. Wo war denn dein Gott, als mir der Stein ins Kreuz fiel? Warum schweigt denn Gott denn? Und dann kamen die Flüche, es war so wie die Hölle. Ich konnte kein Wort mehr sagen und ging raus. Ich hatte ein paar Freunde unter den Bergleuten meines Bezirks, denen erzählte ich am nächsten Männerabend von meinem Besuch und eine Woche später, als ich gerade den Männerkreis beginnen wollte, ging polternd die Türe auf und, ihr ahnt es, der Rollstuhl mit dem querschnittsgelähmten Mann wurde hereingeschoben. Die Freunde unter den Bergleuten hatten ihn einfach abgeholt, in unseren Männerkreis mitgebracht. So saß er also vor mir und dann sprach ich über das Wort, was wir auch kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Jetzt müsst ihr hier zuhören. Nicht, dass er es uns gut gehen lässt, sondern dass er seinen Sohn gab. Ich sprach von Jesus, dem letzten Wort Gottes, das wir hören müssen, und fuhr fort, auf dass alle, die an Jesus glauben, nicht verloren werden. Und der Mann hörte zu. Zum ersten Mal hörte er von Jesus. Auf einmal sah er Licht. Ein Vierteljahr später war er ein Eigentum von Jesus geworden. Seine Wohnung kam in Ordnung. Wo man früher Fluchen hörte, wurden jetzt Jesuslieder gesungen. Die alten Freunde waren weg, aber neue da. Neue waren da. Ist das nicht herrlich? Kinder und Frau lebten auf. Und kurz vor seinem Tod sagte er, ich weiß, wo ich hinkomme. Ich will ihm danken, dass er mir die Wirbelsäule gebrochen hat. Ich wäre schnurstracks in die Hölle gefahren. Er sagte, es ist besser, gelähmt Jesus zu gehören, ein Kind Gottes zu sein, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Pastor Busch sagt, ich gehe oft über Straßen und überlege mir Folgendes. Alle Leute, die mir begegnen, sind christlich. Fast alle zahlen Kirchensteuer. Wenn ich jetzt jemand darauf anhalten und fragen würde, Verzeihung, sind Sie Christ? Dann würde mir geantwortet werden, natürlich, ich bin doch kein Mohammedaner. Wenn ich weiter fragen würde, hören Sie mal, haben Sie schon mal nicht schlafen können? Vor Freude darüber, dass Sie Christ sind? Dann würde mir geantwortet werden, sind Sie verrückt? Aber Christenheit ohne Freude, das geht nicht. Das steht ja schon, freut euch alle Wege und in dem Herrn. Freut euch. Zum Schluss möchte ich einen Text lesen, 3 Verse sind das nur, aus Johannes 14. Warum lese ich den einfach? Mein Herz jubelt dann. Und er sprach zu den Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Amen.